Schlag mit mir den Predigttext auf im Psalm 51. Wir lesen aus diesem Psalm die Verse 12 bis 19. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir ehren und verherrlichen dich als den Schöpfer Himmels und der Erde. Und du allein bist es, der ein reines Herz schenken und schaffen kann. Du allein bist es, der eine neue Schöpfung aus einem Sünder machen kann, sodass du ein Herz schenkst, das zerbrochen ist, ein Geist, der zerschlagen ist, ein Herz, auf das du dein Gesetz geschrieben hast, das nicht mehr aus Stein ist, sondern aus Fleisch. So beten wir, dass du auch jetzt in dieser Stunde dieses Werk der Erlösung tust und dass du uns, an jeden von uns, erkriegst und näher zu dir ziehst, dass wir in der rechten Herzenshaltung vor dich kommen und dass du uns mehr dahin bringst, dass auch wir, wie David, das von ganzem Herzen beten und von dir erhoffen und erbitten dürfen, dass du uns ein reines Herz schenkst. Wir vertrauen auf dich, unser Herr und Gott, denn in Jesus Christus hast du uns begnadigt und zu deinen Kindern gemacht. Und wo es noch nicht so ist, da mögest du es heute noch tun. Wir bitten dich um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe schon zweimal jetzt über diesen Text gesprochen. Und jemand stellt die Frage, ist das nicht diese Sache mit dem neuen Herzen? Mit dem reinen Herzen, mit dem zerbrochenen Herzen, mit dem zerschlagenen Geist, ist das nicht einfach nur eine evangelistische Predigt? Geht uns das wirklich was an? Und immer wieder nein. Auf der einen Seite, ja, natürlich ist es richtig, dass es evangelistisch ist. Jeder, der nicht errettet ist, braucht einen zerschlagenen Geist. Jeder braucht dieses zerbrochene Herz. Und niemand hat es mehr nötig als jemand, der noch in Verlorenheit ist, so zu beten wie David, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir oder gib mir einen festen Geist. Tu dieses Werk der Erlösung an mir. Und das ist immer wieder auch bei dieser Botschaft der Aufruf an die, die noch nicht an Jesus glauben. Gott allein ist es, der dieses neue Herz geben kann. Bei einem Auto kannst du die Haube aufmachen, eine Motorwäsche machen, dann ist es innen sauber. Bei unserem menschlichen Herzen geht das nicht so leicht. Ein reines Herz kann dir kein Arzt schaffen, können wir uns nicht selbst schaffen. Es ist allein bei Gott zu finden. Es wird allein gereinigt durch das Blut Jesu. Und so, ja, es ist evangelistisch. Komm zum Herrn Jesus, da findest du ein reines Herz. Aber immer wieder möchte ich erinnern daran, dieses Gebet ist von David gesprochen, dem Mann Gottes. In der Situation, als er den Ehebruch mit Bathseba gemacht hat und wo er lange Zeit gelebt hat in Sünde. Und offensichtlich ist es so, wir als Gläubige wie David, ein gläubiger Mann, ja, wir sind in der Hand Gottes, wir sind wiedergeboren. Wir haben ein erneuertes Herz, wir sind Kinder Gottes. Niemand kann es aus seiner Hand reißen, aber offensichtlich ist es so, dass wir in Sünde fallen können, ja, in tiefe Sünde. Und manchmal in eine Sünde, wo andere leicht geneigt sein können zu sagen, ist er wirklich gläubig, ist sie wirklich errettet, so tief ist die Sünde. Und bei David mag es wohl einige Zeit gewesen zu sein, bevor Nathan zu ihm kam und diese Sünde aufgedeckt hat, dass mancher sich gefragt hat, was ist mit ihm los. Er lebt in Ehebruch, er hat die Frau seines besten Freundes genommen, er hat seinen Freund umbringen lassen, er ist ein Mörder, er ist ein Ehebrecher. Wir würden als solch einen Mann mit Recht Gemeindezucht üben und ihn von allen Vorrechten der Gemeinde ausschließen, bis er Buße getan hat. Aber es ist offensichtlich möglich, nur Gottes Hand Das ist die Hoffnung, die wir haben durch diesen Psalm. Gottes Hand ist da, um einen solchen Menschen in den Zerbruch zu bringen, um sein Kind nicht verloren gehen zu lassen. Und hier ist auch die Hoffnung, die wir haben, wenn wir davon sprechen, dass wir Heilsgewissheit haben. Sie beruht nicht auf uns. Sie beruht nicht darauf, dass wir etwa treu sind und nicht in solche Sünden fallen, die uns völlig von Gott trennen, sondern sie beruht allein darauf, dass Gott treu ist. Und selbst wenn wir untreu sind, er treu bleibt und in seiner Macht dafür sorgt, dass unser Herz zerbrochen wird und jedes Kind Gottes letztendlich deswegen errettet wird, jeder Auserwählte. Ich habe einige Schriftstellen gelesen beim ersten Mal, um zu zeigen, wie Gott ein solches zerbrochenes Herz schätzt. Schriftstellen, die zeigen, dass Gott ein solches zerbrochenes Herz schätzt, mehr als alle Opfer, die ein Mensch bringen kann. Er schätzt es über Himmel und Erde. Er hat für ein solches Herz die besten Gaben. Der Heiland Jesus Christus hat für einen solchen, mit einem zerbrochenen Herzen, einen ganz besonderen Auftrag. Für solche wurde er geschickt. Und Gott verherrlicht sich in einem solchen zerbrochenen Herzen. Und am Ende errettet solche, die zerbrochenen Herzen sind. Und weiter habe ich gezeigt in einer weiteren Predigt, wie ein unzerbrochenes Herz aussieht. Wie der Zustand eines solchen Menschen ist. Ein solches Herz ist verhärtet. Es ist härter als Diamant. Ich muss gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Es ist verfinstert. Es ist betrügerisch. Es ist erfüllt mit Bosheit. Es ist den ganzen Tag voller Gedanken der Nichtigkeit und Bosheit. Es ist ein ungläubiges Herz und ganz tief innen, ganz verborgen und geschützt in der innersten Schale dieses Herzens ist der Stolz, an den es niemanden ranlässt, der die Ursache all dieser Selbstüberhebung ist und dieser Feindschaft gegen Gott. Nun, heute möchte ich darüber sprechen, wie Gott ein Herz zerbricht. Wie Gott ein Herz zerbricht. Und mein erster Punkt ist das Mittel, das Gott gebraucht. Und sicher ist den meisten von uns das klar. Das Mittel, das Gott hat, um ein Herz zu brechen, ist sein Wort. Das Wort Gottes. Und darum sagt der Prophet Jeremia in Kapitel 23, Vers 29, oder Gott spricht durch den Propheten, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und das Herz wird mit diesem Felsen verglichen, ein Herz aus Stein, schreibt Hesekiel. Und auch die Stelle, die ich gerade erwähnt habe, aus Sacharja 7, wo Sacharja schreibt, sie machten ihr Herz zu Diamant, um die Weisung nicht zu hören. Und die Worte, die der Herrscharen durch seinen Geist sandte, durch die Propheten. Das Herz ist härter als alles, was wir uns vorstellen können. Die Propheten nehmen die Bilder aus der Natur oder aus unserer Umgebung, wo die härtesten Dinge angesprochen werden, die wir uns vorstellen können, die unzerbrüchlich sind, die wir nicht klein kriegen, um zu beschreiben, wie hart, wie verhärtet das menschliche Herz ist. Härter als der untere Mühlstein, Diamant, um die härtesten Materialien zu schneiden. Nun kommt Gottes Wort und er vergleicht es mit einem Hammer, der Felsen zerschmettert. Wenn das Wort Gottes mit Macht ergeht, das heißt, wenn Gottes Hand mit der Verkündigung dieses Wortes ist, wenn Gott selbst den Hammer führt, dann trifft es das menschliche Herz und reißt es heraus aus Gleichgültigkeit und aus Gottesfeindschaft. Dann trifft Gottes Wort wie ein Hammerschlag und es zerbricht dieses harte Herz. So bezeugen es die Apostel. Apostelgeschichte 11, Vers 20 ist eine solche Stelle, wo wir das auch ganz praktisch sehen. Da lesen wir, es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Sie redeten das Wort des Herrn und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Menge wurde gläubig. Warum wurden sie gläubig? Weil diese Christen so eifrig waren und so gute Prediger, was auch immer? Nein, des Herrn Hand war mit ihnen, wird hier betont. Und das ist eine Anwendung für uns, Geschwister. Wir müssen dafür beten, dass die Verkündigung in unserer Gemeinde hier und auch dort in Frankfurt, dass die Verkündigung des Wortes in der Evangelisation, wenn die Geschwister rausgehen, dass des Herrn Hand damit ist. Dass des Herrn Hand mit uns ist und auch in unserer Mitte viele gläubig werden, wie es damals in Apostelgeschichte 11 passiert ist in Antiochia. Das ist ein Gebetsanliegen. Des Herrn Hand. Wir brauchen das, dass er den Hammer führt. Der Herr weiß am besten, wie sehr jeder von uns, der das Wort verkündigt, wie wir uns mühen, das Wort Gottes treu auszulegen und es klar zu verkündigen. Wie wir darum ringen, voll Geistes zu sein und dieses Wort wirklich auch zu predigen in der Kraft des Geistes. Aber wir alle als Gemeinde haben Teil an der Verkündigung. Es ist nicht nur eine Sache des Predigers vorne. Es ist eine Sache der Gemeinde, dass dieses Wort begleitet wird von der Hand des Herrn. Und darum ist das so wichtig, dass wir in den Gebetsstunden für die Dienste am Sonntag beten. Wir tun das nicht nur aus Routine. Wir tun das immer. Und es ist richtig, dass wir es immer tun. Aber Dinge, die wir immer tun, in unserer Sündhaftigkeit gewöhnen wir uns daran und nehmen es nicht mehr ganz so wichtig. Aber Geschwister, nehmt das wichtig. Es ist einfach ein Ausdruck dessen, dass wir hilflos sind als Prediger. Dass es nicht an uns liegt, dass wir auch bekennen, es liegt allein am Herrn. Die Rettung kommt allein vom Herrn. Und er muss den Hammer führen, um ein menschliches Herz zu zerbrechen. Um sowohl Menschen, die noch nicht errettet sind, zu erretten, ihr Herz zu zerbrechen, als auch solche, die gläubig sind, aber in Sünde leben, vielleicht wie David, und es ist noch nicht offenbar, auch ihr Herz zu überführen. Und um uns alle zu erquicken, die wir errettet sind. Die Wirkung des Wortes Gottes kommt allein vom Herrn durch den Heiligen Geist. Und wir müssen dies mit Gebet von ihm erringen. Man kann es nicht erklären, wie das ist, wenn man da an der Kante steht. Man hat alles getan, was man tun konnte, aber man weiß genau jetzt das, worauf es ankommt. Das kann man nicht tun. Ich kann keinen erretten. Ich kann keinen von euch jetzt irgendwie dazu bringen, dass er die Nähe Gottes spürt, dass er erquickt wird, dass er wirklich zugerüstet wird für ein Leben in der vor uns liegenden Woche, sodass er ausgerüstet ist, ein Zeugnis in dieser Welt zu sein, ein geheiligtes Leben zu führen, die Freude am Herrn zu haben, all diese Dinge, die wir uns so sehr wünschen. Das sind Ziele der Predigt, aber ich kann das nicht machen. Betet darum. All das, all unsere Mühe reicht nicht aus. Es kommt vom Herrn. Es ist wie wenn ein Hammer da liegt und ich könnte ihn vorzeigen, aber er ist zu schwer für mich. Ich kann ihn gar nicht heben, ich kann ihn auch nicht führen. Der Meister, der Herr muss ihn führen. Erst wenn er diesen Hammer führt, dann wird ein Herz zerbrochen. Dann trifft das Wort, wenn der Arm des Herrn offenbar wird. Und wenn er den Hammer ergreift, dann zerbricht ein stolzes, hartes Herz. Bete dafür. Apostelgeschichte 2 ist ein anderes Beispiel. Diese berühmte Predigt des Petrus am Ende davon. Apostelgeschichte 2, Vers 36 folgende. Das ganze Haus Israel wisse zuverlässig, dass Gott ihn, Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Das war nicht, weil Petrus jetzt dieser, was weiß ich, vollmächtige Prediger war. Das war, weil Gott dafür gesorgt hat, dass es ihnen durchs Herz drang. Gottes Wort hat dieses Herz zerschmettert. Und 2.000, 3.000 Leute wurden gläubig. Wenn der Herr den Hammer führt, dann zerbricht er ein diamanthartes Herz. Und ich fürchte das immer, vielleicht ist jemand hier oder einige, ich weiß nicht, der Sonntag für Sonntag ungeschoren nach Hause geht. Er hört die Predigt und eigentlich ist er angesprochen von dieser Predigt, eigentlich ist er gemeint damit. Und er denkt nur darüber, wie das sein Nachbar hören sollte. Oder denkt überhaupt nicht drüber nach, oder er schläft, oder er träumt einfach weg. Jedenfalls dass Menschen hier unter der Predigt sitzen, am Morgen oder am Abend und einfach nach Hause gehen, als sei nichts passiert. Ohne dass etwas verändert ist. Und dass dann Einzelne unter uns in Lauheit leben. Naja, weil sie keine skandalösen Sünden vollbracht haben. Sie haben ja schließlich keinen sichtbaren Ehebruch gemacht. Sie haben keinen umgebracht wie David. Keiner merkt was, nur das Herz bleibt kalt und ungebrochen. Bruder oder Schwester, so darfst du dich nicht, damit darfst du dich nicht zufrieden geben. Ruf den Herrn an, wie David das hier tut. Erschaffe mir Gott ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist, gib mir ein solches zerbrochenes Herz. Gott allein kann es tun. Und achte auf sein Wort, denn sein Wort ist das Mittel, durch das er es tut. Der Herr zerbricht ein Herz durch sein Wort. Ein zweiter Punkt, wie zerbricht Gott ein Herz? Nun, darüber kann man viel sagen. Ich will mich auf einen Punkt beschränken. Wenn der Herr mit seinem Wort trifft, dann kommt es zur Sündenerkenntnis. Und dadurch zerbricht er das Herz. Sündenerkenntnis. Bis zu diesem Augenblick, wo das passiert, vorher war das Herz auch schon erfüllt mit Sünde. Bis dahin hast du auch schon gewusst, dass du ein Sünder bist. Und dass du dir Gedanken machen musst darüber, was nach dem Tod kommt. Und du hast natürlich gewusst, wie töricht es ist, alle Gedanken an Gott und an die Ewigkeit und an ewiges Gericht immer weiter zu verdrängen. Und die Hinwendung zu Gott und die Buße und den Glauben an Jesus immer weiter nach hinten zu schieben. Auf einen unbestimmten Zeitpunkt. Heute noch nicht. All das hast du gewusst, dass es töricht ist. Und du hast gewusst, ja, ich bin ein Sünder. Und ja, wenn heute der Herr wiederkommt, dann muss ich verloren gehen. Aber es hat dich nicht zerbrochen. Es war einfach nur Theorie. Du hast eine Ahnung davon gehabt, ohne dass es dir wirklich Not bereitet hat. Es war wie wenn jemand ein großes Bild an die Wand malt von einem Tiger, der gerade wild auf dich zuspringt, aber du weißt, das ist ein Bild. Sehr beeindruckend, ja. So ein Tiger ist gefährlich. Aber wenn das Wort trifft, wenn die Hand des Herrn mit dem Wort ist und das Sündenbekenntnis, Sündenerkenntnis schenkt, dann ist das, wie wenn dieser Tiger plötzlich auf dich zuspringt. Und er reißt den Rachen auf. Und du merkst, jetzt bin ich dem Tode nahe. Es wird Wirklichkeit. Es trifft dich. Er springt dir ins Gesicht und deine Sünde plötzlich beißt sie dich ins Gewissen. Und sie sticht dir in deinem Herzen. Und sie lässt dir keine Ruhe mehr. Und du fängst an zu zittern vor dem ewigen Zorn Gottes und vor der Hölle, die du verdient hast, wie du genau weißt. Was anderes als Theorie. Dann kommt die Realität Gottes. Dann hält dir Gott den Spiegel so vor, dass du nicht mehr ausweichen kannst. Dann siehst du dich in deiner ganzen Verlorenheit. Und du merkst, wie du über dem Abgrund der Hölle schwebst. Und wie dir nur eines hilft, jetzt zu Jesus zu eilen und ihn anzurufen und zu ihm um Hilfe zu schreien. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. An der Stelle, wo Gott ein Herz zerbricht, da kommt es in Sündennot, in Sündenerkenntnis. Und das trifft auch auf uns Gläubige zu. Manchmal leben wir für längere Zeit in Sünde wie David. Und wir beruhigen uns darüber, dass wir ja errettet sind, dass wir ja nicht verloren gehen können. Und ich weiß nicht, welche Gedanken wir noch alle haben. Wir verdrängen es in irgendwelcher Weise. Wir haben so viele Mechanismen, uns zur Ruhe zu bringen und das nach hinten zu schieben und nicht Buße zu tun und uns nicht zu demütigen. Und nicht um Vergebung zu bitten bei einem Bruder, bei der Schwester, bei den Menschen, den wir beleidigt haben. Aber wenn Gottes Wort uns trifft, wenn es dieses Herz zerbricht, dann fangen wir an, Not zu haben und wir können nicht anders. Wir wissen, wir müssen jetzt genau jetzt hingehen. Wir müssen jetzt uns beugen, jetzt um Vergebung bitten. Da fangen wir an, um Hilfe zu schreien. Da leiden wir unter unserer Sünde. Und so ging es von Anfang an. Ein Beispiel. Adam im Paradies, ihm ging es so. Ihr wisst, wie das war, die Geschichte in 1. Mose 3, wie Adam in Sünde gefallen ist und der Haupt der Menschheit und warum, weshalb wir deswegen in Sünden geboren werden. Und da heißt es von ihm an dem Augenblick, er und Eva, sie erkannten, dass sie nackt war. Und dann hefteten sie Feigenblätter zusammen und bedeckten sich. Okay, wir sind nackt, da stimmt was nicht. Wir können das reparieren. Wir kriegen das hin. Genug Material da. Intelligent genug sind wir auch. Wir haben die Fähigkeit. Aber dann kommt Gott. Und dann heißt es, 1. Mose 3, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn. Und jetzt kommt das Wort Gottes. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sie sich. Vorher haben sie sich nicht gefürchtet. Als das Wort Gottes kam, als Gott zu ihnen gesprochen hat, da versteckten sie sich. Jetzt kommt der Schrecken. Plötzlich ist Gott da. Er ist Realität. Nicht nur das bloße Wissen, okay, wir haben Gottes Gebot übertreten, jetzt müssen wir sterben. Sie wurden getroffen. Es fängt an, in ihnen zu wirken. Sie haben Angst, sie verstecken sich. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagt er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Und ich versteckte mich. Und er hat verstanden, als Gottes Stimme zu hören war, dass er gesündigt hat und was das bedeutet. Dass ab da Gottes Stimme für ihn das Gericht bedeutet und das Urteil und den ewigen Tod. Und er fürchtete sich und er versteckt sich. In einem Psalm heißt es, die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Ja, und sie zerbricht ein menschliches Herz. Du hast gesündigt, du weißt es. Und dann fängst du an, dir Feigenblätter aus irgendwelchen vermeintlichen guten Werken zu machen und gut erdachte Entschuldigungen dir umzuhängen, warum das so kommen musste und warum du zu entschuldigen bist. Und du fühlst dich wohl unter deinem Schutz, bis Gottes Stimme zu hören ist. Und da dein Herz zerbricht und dir Sündenerkenntnis wirkt. Der Hammer seines Wortes trifft. Und es bröselt und bröckelt innen drin. Und dieses harte Herz, es kommt von der Theorie über Sünde in diesen Schmerz hinein. Ich habe gegen den lebendigen Gott gesündigt. Ich habe Grund, mich zu verstecken und mich zu fürchten. Gott spricht und dann kommt die Furcht. Wird er durch meine Feigenblätter durchschauen? Wird er mich durchschauen? Die Furcht kommt, du versteckst dich. Und sind ja genug Bäume da, hinter denen man sich verstecken kann. Der eine versteckt sich hinter dem Baum der Selbstgerechtigkeit. Der andere hinter der Menschenmenge. Die anderen sind ja auch alle Sünder. Das Schlimmste bin ich doch nicht. Der dritte hinter dem Baum der eigenen Unfähigkeit. Wir können uns ja eh nicht selbst erretten, muss Gott machen. Und ein anderer hinter seiner Frömmigkeit und Religion und so weiter. Ich gehöre zur alleinselig machenden Kirche, kann nichts passieren. Almosen habe ich auch schon gegeben, aber Gott lässt Adam nicht gehen. Er ruft, wo bist du? Und Gottes Stimme bringt Adam und Eva ans Licht, zerbricht ihr Herz. Ihre Sünde kommt ans Licht. Gottes Wort, der Hammer schlägt zu, sie zerbrechen. Sie kommen zur Sündenerkenntnis. Wenn Gott den Hammer seines Wortes anwendet, zerbricht dein Herz. Und wie zerbricht er es? Durch Sündenerkenntnis. Und in einem dritten Punkt noch einige Dinge, die Gott zerbricht. Was zerbricht Gott eigentlich? Ganz konkret in unserem Herzen. Und ich möchte hier auch nur einige kurz ansprechen. Er zerbricht die Gleichgültigkeit. Oder ein anderes Wort, den Sündenschlaf. Ein frommes Wort. Gleichgültigkeit oder Sündenschlaf. Das ist es doch, was die meisten Menschen davon abhält, Frieden mit Gott zu suchen. Gleichgültig. Was interessiert mich eure Religion? Es gibt so viel Interessantes auf dieser Welt. Warum soll ich mich jetzt mit solchen Fragen auseinandersetzen über Tod und Religion und Glaube? Glaub doch, was du willst. Hab nichts dagegen, aber lass mich in Ruhe damit. Gleichgültigkeit. Oder Sündenschlaf. Man lebt täglich in den gleichen Sünden, hat sich längst dran gewöhnt. Die anderen sind auch nicht anders. Soll man das wirklich ernst nehmen, dass Gott diese Sünden unbarmherzig richten wird? Das war doch schon seit Noah an, seit der Flut ist nichts passiert. Bestimmt dauert noch lange, bis Jesus wiederkommt und bis dahin, wer weiß, was passiert. Wenn er überhaupt kommt. Gott zerbricht diese Gleichgültigkeit durch sein Wort. Und dadurch zerbricht er das Herz. Das ist ein Panzer um dieses Herz herum. Das ist eine Komponente, die dieses Herz so hart macht. Diese Gleichgültigkeit. Wenn du evangelisierst, weißt du, wovon ich rede. Du kommst da nicht durch. Du willst den Leuten ein Traktat geben oder mit ihnen sprechen. Interessiert mich nicht. Gottes Wort sagt, Epheser 5, Vers 14. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Steh auf aus dem Tod. Wach auf. Gott redet. Und diese Gleichgültigkeit muss durch Gottes Wort zertrümmert werden. Und wenn sie da ist bei irgendjemandem, wenn du sie bei dir siehst, dann weißt du, dass du ein hartes Herz hast. Wenn du gleichgültig unter der Predigt des Wortes Gottes bist, wenn du immer weiter das Evangelium von einem Sünderheiland hören kannst, dass Gott seinen Sohn gab, als wir noch Sünder waren, dass er seine Liebe da für uns gezeigt hat, und es berührt dich nicht, dann weißt du, dass du ein hartes Herz hast und zu Gott rufen musst, dass er dir ein erneuertes, ein reines Herz gibt und es zerschlägt. Und ein zweites, was dieses Herz so hart macht, was Gott zerbricht, ist die Selbstgerechtigkeit. Ein zweites, was Gott zerbricht, ist die Selbstgerechtigkeit. Und das ist es auch, was die Menschen und was uns davon abgehalten hat, und vielleicht jetzt noch oft abhält, davon Buße zu tun. Es ist nicht nur bei denen, die da draußen sind, so. Es geht auch uns so, wenn wir in Sünde fallen. Diese Selbstgerechtigkeit, wir sind als Gläubige nicht immun dagegen. Es ist etwas, ein solcher Kleber, der schnell unser Herz verhärtet. Dass jemand immer Recht haben muss. Und dass jemand niemals Unrecht eingestehen kann. Und dass wieder, natürlich, er weiß und bekennen kann, alle Menschen sind Sünder. Völlige Verderbtheit, ganz klar. Aber wenn es an eine konkrete Sache geht, jetzt gehst du hin und entschuldigst dich dafür, dass du dieses Wort, dieses lieblose Wort gesagt hast, diese lieblose Sache gemacht hast. Nein, 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 nein. 1000 Gründe, die mich gerecht sprechen. 1000 Gründe, die verhindern, dass ich Buße tun. Die ich selber erfinde, die aus meinem Herzen herauskommen, um mir bloß diese Demütigung zu ersparen, zum Bruder, zur Schwester zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, es war nicht gut. Bitte vergib mir. Selbstgerechtigkeit. Aber wenn Gott dein Herz zerbricht, dann geht es dieser Selbstgerechtigkeit an den Kragen. Entweder diese Gerechtigkeit, diese Selbstgerechtigkeit oder die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Was ist dir lieber? Prüf dich, was in deinem Herzen ist. Ist es zerbrochen? Was ziehst du vor, dich selbst zu verteidigen oder Sünden unumwunden zuzugeben und zu bekennen? Was ist dir lieber, dein Image zu bewahren, dass die anderen glauben, ach, was für ein toller Christ, was für eine tolle Christin? Oder dich zu demütigen, deine Sünden zu bekennen. Dich über deine Sünden zu schämen oder deine eingebildete Unschuld zu verteidigen. Wenn Gott ein Herz zerbricht, dann zerschlägt er unsere Selbstgerechtigkeit. Er macht uns demütig, sodass wir keine andere Gerechtigkeit begehren als die Gerechtigkeit Gottes, die uns im Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Paulus schreibt davon in Philipper 3. Diese berühmte Stelle, wo er einfach klar macht, was für ihn wirklich zählt. All das andere, was ich früher hatte, was ich vorweisen konnte, es ist für mich nichts und Kot. Ich habe es für Dreck geachtet, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Gott zerbricht dein Herz, indem er diese Selbstgerechtigkeit zerbricht und indem das Wirklichkeit wird. Die Gerechtigkeit Gottes in Jesus, das außerdem nichts zählt. Und Gott zerbricht auch die Liebe zur Sünde. Wenn er seinen Hammer des Wortes anwendet, er zerbricht die Liebe zur Sünde. Und wieder, das ist nicht etwas, was nur bei denen da draußen vorkommt. Die Liebe zur Sünde, das ist es, was uns davon abhält, so zu leben, wie es Gott gefällt. Oder nicht? Warum tun wir denn die Dinge, die Gott nicht gefallen, auch jetzt noch als Gläubige? Warum ertappen wir uns dabei, dass wir Dinge tun, wo wir denken, oh, hoffentlich sieht es keiner von den anderen. Hoffentlich merkt es keiner. Und hoffentlich sieht es Gott nicht. Nein, so weit denken wir nicht. Wir wissen, dass Gott es sieht. Warum tun wir diese Dinge? Ja, wir wissen, dass das stimmt von denen, die draußen sind. Sie lieben das Lügen und Betrügen, das unreine Reden, das Ehebrechen, die Süchte, die Lüste, all das bringt sie in die Hölle. Aber die Ursache all dieser Übel ist die Liebe zur Sünde und der Hass gegen Gott. Ein unzerbrochenes Herz. Aber wir, warum sündigen wir? Ist da nicht auch noch Liebe zur Sünde? Warum tun wir diese Dinge? Paulus hat Grund, uns zu ermahnen, Römer 12, Vers 9, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Warum schreibt er das, verabscheut das Böse? Weil es eine Ermahnung ist an die Gläubigen in Rom und damit auch an uns, eine Ermahnung, die wir nötig haben. Offensichtlich verabscheuen wir das Böse nicht so, wie wir sollten. Römer 12, Vers 9. Statt die Sünde zu hassen und Gott zu lieben, leben wir, als sei es umgekehrt. Aber Gott zerbricht das. Wenn wir so zu ihm beten wie David im Psalm 51, wenn wir so ringen um ein reines Herz von Gott, darum, dass er uns einen zerbrochenen Geist gibt, dann zerbricht er auch diese Liebe zur Sünde. Dann schenkt er uns einen heiligen Abscheu gegenüber dem Bösen und schenkt uns durch seinen Geist auch die Kraft, am Guten festzuhalten. Ein letztes, was Gott zerbricht. Gottes Hass. Gottes Hass. Nun, die beiden Dinge hängen zusammen. Die Liebe zur Sünde und der Hass gegen Gott. Die Wurzel alles Elends. Dass wir die Ursache und den Quell alles Guten hassen. Dass wir den meiden, der unser ganzes Glück ist, unser Reichtum, unsere Seligkeit. Christus. Dass wir den verachten, der allein Ehre und Anbetung verdient, der ewige Gott. Na, warum sonst vernachlässigen einige von uns die Gottesdienste, die Gebetsstunden, die Gemeinschaft der Heiligen, das Gebet, die private stille Zeit? Wo sind sie? Einige sind nicht da, ich weiß nicht warum. All diese Gelegenheiten, die unsere Gottesdienste, die Gemeinschaft, die Gott uns schenkt. All das sind Gelegenheiten, die Gott schenkt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Unser höchstes Glück. Unser himmlisches Erbe schon hier auf der Erde zu genießen. Ein Anteil zu haben auf den Himmel. Wo sonst erfahren wir das aus in der Gemeinschaft der Heiligen? Da, wo Gott gegenwärtig ist nach seiner Verheißung. Warum suchen wir das nicht mit aufrichtigerem Herzen, mit brennenderem Herzen, mit mehr Eifer auf. Wir können hier in diesem Todestal schon ein Angeld auf den Himmel genießen und wie viele achten es gering und haben irgendetwas anderes, was sie in der Zeit zu tun haben, was wichtiger ist. Es ist schmerzhaft. Ach, dass Gott unser Herz zerbrechen möchte und uns einen zerschlagenen Geist schenken möchte, dass wir ihn ungeheuchelt lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Zuletzt ein vierter Punkt. Wie ein Herz ist, wenn es zerbrochen und zerschlagen wurde. Wie ein Herz ist, wenn es zerbrochen und zerschlagen wurde. Und zwei kurze Gedanken nur zu dieser Wortbedeutung, diese beiden Worte, die David in diesem Psalm gebraucht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Zerbrochen. Wenn ein Gefäß zerbrochen wird, eine Vase, ein Krug, ein Blumentopf, dann kann er das nicht mehr fassen, wofür er geschaffen war. Vorher konnte man damit Wasser holen oder Milch oder Blumenerde oder was auch immer. Aber jetzt ist alles Scherben. Das zerbrochene Gefäß kann nichts mehr aufnehmen. Das Herz, wenn es zerbrochen ist, fließt aus. Vorher konnte es eine Menge Sünde fassen. Ein Abgrund der Sünde. Und jetzt fließt es aus im Bekennen der Sünde. In einem Psalm sagt Gott, schüttet euer Herz vor mir aus. Sagt mir alles, was in eurem Herzen ist. Aber es fängt damit an, dass wir unsere Sünde bekennen. Es fließt aus. Es hält das nicht mehr fest. Als ich schwieg, Psalm 32, als ich schwieg, da war es wie Verderben in meinem Gebein. Oder vorhin im Psalm haben wir gelesen, meine Wunden, sie eitern. Ja, wenn es nicht geöffnet ist, dann eitert das da so. Aber wenn es zerbrochen ist, dann fließt es aus. Das zerbrochene Herz ist kein passendes Gefäß mehr für die Sünde. Vorher konnte es eine Menge unreiner Gedanken, eitler Gedanken beherbergen. Aber nun lässt es das alles los und kann es nicht mehr fassen. Zerbrochen. Wenn ein Knochen zerbrochen ist, kann es seine Funktion nicht mehr ausüben. Bein gebrochen, dann kannst du nicht mehr auf dem Bein stehen. Vielleicht warst du sportlich stark, Skifahren, zack, peng, knall, Bein ab. Beinbruch. Du konntest vorher schwere Lasten tragen, du konntest schnell laufen, aber dann hast du das Bein gebrochen und dann war es aus. Plötzlich bist du hilflos und schwach. Kannst nicht mehr allein aufstehen, kommst nicht vom Fleck. Deine Beine tragen dich nicht mehr, viel weniger eine zusätzliche Last. So ist ein zerbrochenes Herz. Es fühlt sich, bevor es zerbrochen ist, das unzerbrochene Herz, es fühlt sich in sich selbst stark. Es kann alles, es weiß alles. We are the champions. Gab es früher mal so einen Schlager? Wahrscheinlich vergessen heute, oder? Jedenfalls, also die Stärksten und Schlauesten auf der Welt sind sowieso so die, weiß nicht, so zwischen 13 und 16 vielleicht, die Teenager. Das sind die Champions. Aber irgendwo haben wir das alle an uns. Wir können alles, wir packen es an, wir können es aus eigener Kraft tun. Aber wenn dann der Hammer des Wortes Gottes kommt und es zerbricht und es zur Sündenerkenntnis kommt, dann verstehen wir plötzlich, ich kann ja gar nichts. Alles, was ich bisher gemacht habe, war ja von Sünde befleckt, für Gott völlig unakzeptabel. War ja völlig nutzlos. Wenn der Tag der Ewigkeit anbricht, dann wird das alles verbrennen. Nichts bleibt mehr übrig von all meinen vermeintlich guten Werken. Nichts davon ist annehmbar für Gott. Alles Holz, Heu, Stroh, Stoppeln, verbrennt. Und ich kann nichts tun, was vor Gott wirklich Bestand hat. Absolut nichts. Ich habe alles falsch gemacht. Und ich werde auch weiterhin alles falsch machen, wenn nicht Gott ein Wunder an mir tut. Wenn nicht Gott ein Wunder an mir tut, mir ein zerbrochenes Herz schenkt und in mir ein reines Herz schenkt. Ohne Jesus vermag ich überhaupt nichts zu tun. So ist ein zerbrochenes Herz. Und das zweite Wort, zerschlagen, das gibt uns auch einen Hinweis, wie ein solches Herz ist, zerschlagen. Wenn ein Gefäß zerschlagen ist, dann ist es völlig nutzlos. Du kannst die Scherben nur noch auf den Müll werfen. Und so ist das mit einem zerschlagenen Herzen. Vorher war es stolz auf die eigenen Werke, war stolz auf die eigenen Fähigkeiten, wie so eine chinesische Vase, die du ins Haus stellst und jeder, der sie ansagt, wow. Jeder, der sie ansieht, bewundert sie. Toll. Leider nur nutzlos. Schmeiß sie doch hin, schmeiß in den Müll. Wenn die Scherben fliegen, wenn die Fetzen fliegen, du kannst es nur noch wegwerfen. Und so ist das mit einem zerbrochenen Herzen. Es merkt, wie nutzlos es ist. Es merkt, wie unwichtig es ist. Es merkt, wie verlogen das ist, wenn manche Leute sagen, ja, Gott braucht uns. Was für ein Käse. Wenn das Herz zerschlagen ist, erkennt es, wie töricht das ist, wie nutzlos wir sind für Gott. Wenn das Herz zerschlagen ist, dann tut das weh. Schläge tun weh. Der Schmerz über die eigene Sünde wird dann groß. Das ist was anderes, als zu wissen, okay, ich bin Sünder. Und zu empfinden durch Gottes Wort, ich bin Sünder. Der Schmerz wird groß, ein zerschlagenes Herz hat viel Trauer und Pein über die eigene Unfähigkeit, etwas Gutes zu tun. Über die vielen Sünden, die jeden Tag wieder aufstehen. Ein zerschlagenes Herz ist wie der Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinabging und in die Hand von Räubern fiel. Da liegt es zerschlagen und halbtot im Straßengraben und kann keinen Schritt mehr weiter. Jeder Knochen im Leib, jede Muskel, jede Faser, alles ist zerschlagen, alles tut einfach nur weh. Und ist das nicht so, wenn wir diesen Psalm lesen, dass wir etwas davon empfinden? So ging es David damals, als er so zerschlagen war. In 2. Samuel wird es beschrieben, wie er da auf dem Boden lag und zu Gott geschrien hat. Die ganze Nacht nichts gegessen. Ich will nichts mehr von dieser Welt wissen. Es tut einfach alles nur weh. Über diese Erkenntnis gegen Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Gegen mein höchstes Gut. Es tut so weh. Es ist so bitter. Das Bittere kommt vor dem Süßen. Und so zerschlägt Gott uns. So zerschlägt er ein solches steinernes Herz. Nicht, weil er Gefallen daran hat, Schmerz zuzufügen. Nein, er will seine Kinder segnen. Und dazu ist es nötig, sie durch Trübsal zu reinigen. Dahin zu bringen, dass sie nicht mehr auf sich selbst vertrauen, sondern allein auf Jesus Christus. Und darum zerschlägt er ein Herz mit seinem Wort. Aber er heilt uns auch. Er heilt auch unsere Wunden. Doch darüber ein anderes Mal. Ich will schließen mit dem Wort von Hiob, ein Mann, der mehr als jeder von uns diese Züchtigung Gottes erhalten hat und deswegen auch mehr als jeder von uns erkannt hat, wie gut Gott ist in seinen Züchtigungen. Hiob schon in Kapitel 5, Hiob 5, Vers 17 schreibt das hier: Glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. So verwirf denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen, denn er bereitet Schmerz und verbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. Amen.